ARD Sounds.
Ich laufe.
Das ist doch mega.
Ja.
Ja, schön. Ist auch tatsächlich mein erstes Mal, zumindest für Eltern ohne Filter, dass ich so komplett remote aufnehme. Ist doch schön. Kann ich das auch abhaken auf meiner Bucketlist?
Ja.
Oh, Moment. Ey, Kinder, ihr könnt, so, ihr könnt auf gar keinen Fall jetzt stören. Ich habe hier gerade eine Aufnahme. Ja? Ich mache euch das an, aber... Moment, Brix, ich bin sofort wieder da.
Alles so, gut.
Tada. Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Hallo, der Typ eben, dessen Kinder da gerne Tiger in den Club schauen wollen, das bin ich. Ich bin Tim Winterscheid, hallo. Und ich fühle mich hier immer noch relativ neu als Host bei Eltern ohne Filter, denn das ist jetzt erst meine dritte Podcast-Folge. Und mein Gast diesmal ist Brix Schaumburg. Brix ist 36, verheiratet, hat eine 5,5-jährige Tochter und ihr kennt Brix vielleicht als Schauspieler, als Autor oder auch als Aktivist. Er wurde vor allem als einer der ersten offen Trans-Schauspieler im deutschen Fernsehen bekannt. Er hat zum Beispiel in der ZDF-Krimi-Reihe Soko mitgespielt oder auch in der Miniserie Sunny, Wer bist du wirklich? Immer wieder sorgt Brix öffentlich für Sichtbarkeit und Aufklärung rund um das Thema Transidentität. Und darum geht's auch in seinem aktuellen Buch, Quer durchs Land heißt das. Und in dieser Folge geht's auch ein bisschen darum. Denn wir sprechen drüber, was bedeutet es wirklich, Vater zu werden? Und was bedeutet es, Vater zu sein? Vor allem, wenn der eigene Weg dorthin alles andere als vorgezeichnet ist. Brix ist, genau wie ich, Campingvan-Besitzer. Und darum hatten wir uns eigentlich verabredet, den Podcast in seinem Campingvan aufzunehmen. Der Plan war wirklich genial. Er kommt aus dem Wendland, ich aus Hamburg. Bedeutet, uns trennen eigentlich so rund 2 Stunden Autofahrt. Und darum hat Brix vorgeschlagen, dass er einfach mit seinem Bus mir entgegenfährt und wir uns dann easy in der Mitte treffen. Da ist Brix jetzt auch, also in der Mitte, in seinem Camper, irgendwo zwischen Wendland und Hamburg, wirklich im fucking middle of nowhere. Ja, nur ich. Ich bin da nicht. Ich bin zu Hause und es ist mir so krass peinlich, aber die Deutsche Bahn, die hat mich im Stich gelassen. Zug kurzfristig ausgefallen. Jetzt sitze ich in meinem Homeoffice, hab schön die Kinder im Nacken, also läuft richtig bei mir. Aber irgendwann haben Brix und ich dann unsere Technik endlich eingerichtet. Brix ist inzwischen zurückgefahren und steht mit dem Camper vor seinem Zuhause. Das mobile Netz war nämlich zu schlecht und vor seinem Haus, da hat er WLAN und darum können wir uns jetzt über Videocall per Handy sehen, ruckelfrei. Und meine Kinder, die sitzen zufrieden vom Tigerentenclub und ich lasse mir von Brix einen virtuellen Rundgang durch seinen Campingvan geben und mir von seinen Umbaumaßnahmen im Bus erzählen.
Naja, ich habe die Platten ausgetauscht. Das war eine Glasplatte, alles beklebt und ich habe das ganze Badezimmer rausgerissen, quasi. Da war so eine Dusche mitten im Raum.
Ja, ich kenne diese engen Duschkabinen.
Ja, nimmt total viel Platz weg und es hatte so eine im Kreisdrehtür und man musste entweder immer jemanden, der auf dem Klo saß, hat alle ausgesperrt und auch immer alle weggesperrt. Also du konntest auch keinem auf dem Klo helfen. Es war sehr ja, mit Kind ein bisschen fragwürdig, warum man hatte was von Mareike Amados.
Die Zauberkugel. Ja, leuk. Ja. Und aus der Zauberkugel. Ja, verstehe.
Ja, eine Zauberkugel-Klo.
Ja, Zauberkugel. Kennt ihr? Ja, da fahre ich sofort in so einen holländischen Akzent. Die Mini-Playback-Show damals, die 90er-Kids erinnern sich, aber das führt jetzt auch alles ein bisschen zu weit. Wir quatschen erstmal über den Bulli-Ausbau, um warm zu werden. Ja, und ich glaube, so beginnen wohl viele Männerbekanntschaften. Man spricht erstmal über ein gemeinsames Hobby und kommt sich so ein bisschen näher. Also in meinem Fall gern genommen Surfen, Musik oder eben wie hier mit Brix, Bulli-Ausbau. Und warum ich es im Gespräch mit Brix fast schon lustig finde, dass wir direkt in so ein Klischee-Männergespräch reinrutschen, ist, dass Brix in einen weiblichen Körper geboren wurde und eben auch als Kind von anderen als Mädchen wahrgenommen wurde. Nur er selber, er hat sich eben nie so gesehen.
Ich war nicht immer Brix und mir wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeteilt. Ich wusste aber schon, also sehr stark ab dem 3. Lebensjahr, dass ich definitiv ein Junge bin oder ein Junge sein werde.
wenn man jetzt meine Kinder fragt, also wenn ich jetzt meine Tochter frage, was bist du später mal, wenn du groß bist, dann sagt die nicht eine Frau, sondern dann sagt die eine Mama. War das bei dir auch als Kind so, dass du dich immer schon so als Papa gefühlt hast?
Also es gab deutliche Bilder, wie ich mich gesehen habe. Das habe ich auch sehr früh irgendwie in meinem Kopf zusammengebaut. Aber natürlich wollen Kinder in erster Linie das werden, was ihre größten Vorbilder sind. Ich wusste, ich will viele Kinder haben,
ja,
dass ich Kinder haben möchte. Aber ich glaube, ich habe mich weder, also als Mama habe ich mich definitiv nie gesehen. Aber witzigerweise wusste ich schon mit 5, dass ich auch Elvis und Frank Sinatra bin, weil ich zum Beispiel wusste, ich werde Leute besingen,
mhm,
und ich werde Leute unterhalten. Das war mir sehr klar, dass ich jemand bin, der auf einer Bühne steht und entertaint. Das wusste ich.
Das heißt, da steckten dann direkt mehrere Sachen drin.
Ja.
Quasi war ja nicht nur das Geschlecht, sondern auch so dein späterer Beruf und so. Das kam da alles,
ja,
zusammen.
Ich kann dir gar nicht sagen, zum Beispiel, wenn ich als Kind schon Lady Gaga gekannt hätte oder irgendwen, den man halt einfach richtig cool findet. Weiß ich nicht, ob Kinder da so viel Wert drauf legen und das wichtig ist, wer jetzt Lady Gaga ist, sondern dass es einfach total cool ist oder dass sie bejubelt wird oder dass sie auf einer Bühne steht. So, weißt du, dass ich glaube,
ja,
wenn man Kinder ja so richtig lässt, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder jetzt sind, aber Geschlecht spielt ja jetzt nun mal wirklich einfach keine Rolle eigentlich.
Die sind 3 und 6.
Ja.
Jetzt so in der Kita geht das schon los, dass Geschlecht eine Rolle spielt, weil die das, glaube ich, auch von anderen so mitbekommen. Und wir waren immer sehr, sehr bemüht, unsere Kinder möglichst genderneutral zu erziehen oder was heißt neutral, ihnen zumindest alle Möglichkeiten aufzuzeigen oder sie nicht einzuschränken. Und was du sagst, dass Kinder, glaube ich, oft ihren Vorbildern nacheifern, das stimmt total. Also meine Tochter liebt es, sich als Elsa, also diese Eisprinzessin, zu verkleiden. Und mein Sohn, der jüngere Sohn, der eben seine große Schwester anhimmelt, liebt es jetzt auch total, sich als Elsa,
ja,
zu verkleiden.
Aber das ist einfach eine starke Persönlichkeit.
Genau.
Also das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich würde allen immer nur sagen, nehmt doch aus allen mal den Druck raus. Also welches Kind keine glitzernden Farben toll findet. Oder eben, das ist halt Elsa, vor allen Dingen Frozen, ist komplett blau-silber. Das sind einfach tolle Farben.
Ja.
Da denkt keiner drüber nach. Also es ist kein Tiefgrund da drin. Das ist einfach mal endlich eine wahnsinnig, und das muss man auch mal sagen, bei Disney sind sehr selten die weiblichen Charaktere stark. Ja, das sind immer sonst, das sagen die ja auch laut. Also die Prinzen sind stark und kräftig, haben jemanden gerettet und die Prinzessin ist schön. Das ist ein sehr starkes Disney-Ding.
Genau, und muss oft gerettet werden.
Und da kommt jetzt endlich mal ein Duo von Schwestern mit so geilen Sprüchen, wo ja irgendwie auch Elsa sagt, Anna, du musst jetzt zurück, das ist nichts für dich und du schaffst das nicht. Und dann sagt die halt, was? Ich habe dich hier vor dem und dem gerettet und bin für dich über 3 Berge geklettert und habe das gemacht und ich schaffe das nicht. Ich finde es einfach gut, dass das endlich mal ein paar vorlaute, mega coole Mädels sind. So, das finde ich super. Und dein Sohn, wenn der jetzt der Jüngere ist, ist einfach nur mega stolz auf seine Schwester und guckt, was die macht und macht da mit. Also mehr Tiefgang hat das auch alles nicht.
Genau, sehe ich auch so. Und wenn es mehr Tiefgang hat, dann ist das auch total fein. Wo ist denn der Unterschied zu dir? Weil jetzt haben wir gerade gesagt, ja, das hat eigentlich alles gar nicht so Tiefgang oder sagt noch gar nichts über die Geschlechterrollen aus oder wie sie sich sehen. Aber du hast ja auch gesagt, naja, du wusstest eigentlich schon mit 3, dass du Briggs bist. Das heißt, was war denn bei dir irgendwie anders oder was war der Grund, dass du gemerkt hast, naja, ich fühle das aber doch anders?
Naja, ich wusste, also wenn du Kinderbilder von mir siehst, wo ich sein durfte, wie ich bin, dann sehe ich sehr geklont aus zu jetzt. Also ich hatte natürlich ein Bild, wie ich aussehen wollte. Ich wollte meine Haare kurz, meine Eltern durften mich nie so nennen, wie ich hieß.
Mhm.
Ich habe mir da schon sehr schnell eine Mauer gebaut, so wie man mich zu nennen hat. Und dann, wenn ich nicht zu Hause war an anderen Orten im Urlaub, habe ich mich dann auch komplett anders genannt. Also da mit 8 war ich mit Mama am Strand in Ostfriesland und da habe ich mit einem Jungen gespielt und die Oma hat gefragt, wie ich heiße. Und habe ich gesagt, ich heiße Dennis und dann haben wir gespielt. Und ich habe schon echt immer gemerkt, wie an Orten, wo mich keiner kannte, da war ich eben, ja, hatte ich diese Elsa-Momente von, ich lass jetzt los. Und ich bin jetzt hier, wer ich schon immer war. und meine innere Stimme darf jetzt hier endlich leben. Also ich hatte da meinen Eispalast-Moment halt immer an Orten, wo ich nicht zu Hause war. Und das könnt ihr alle auf kleiner Ebene ein bisschen nachvollziehen, wenn ihr irgendwo im Urlaub wart und ihr habt einfach mal irgendwas hinter euch gelassen, was zu Hause eben anders war. Und aber nur weil mich keiner kannte, durfte ich quasi auch sagen, ich heiße Dennis. Also so, das war einfach anders und dann kam ich halt zurück zum Strandkorb und Mama hat das Kind gesehen, wir haben gespielt. Ich habe gesagt, Mama, ich heiße Dennis, halt die Klappe, und Mama hat immer nur genickt. Ich war sehr frei und glücklich an Orten, wo mich keiner kannte, und mit den kurzen Haaren und wie ich halt aussah und wie glücklich ich war, kam ich dann wieder zurück in die Schule, und es war natürlich, ich war immer glücklich.
Ja.
Das kam von außen, was du auch gerade gesagt hast, was jetzt schon in der Kita anfängt. Also wo ich immer gehört habe, so darf es nicht aussehen, so kann man nicht aussehen als Mädchen. So das, wer bist du, was machst du? Und dann habe ich mich immer wieder angepasst. Also man sieht wirklich auf meinen Fotos, alle 3 Jahre hatte ich wieder lange Haare. Ich sah nicht mehr aus wie der Frank Sinatra, der ich eigentlich sein wollte. Und diese Welle von, okay, jetzt sehe ich wieder aus, wie die Außenwelt mich gerne hätte.
Ja.
Und meine innere Welt war einfach nicht bunt.
Ich finde es so bitter, dass Brick sagt, eigentlich war er ein glückliches Kind. Er war mit sich fein. Der Druck, der kam von den Menschen um ihn herum. Aber nicht alle scheinen ihm Druck gemacht zu haben. Ey, und da wirklich Shoutout an Bricks Mutter. Ich meine, wir reden hier von Ende der 90er. Da gab es kein Social Media, keine Transsichtbarkeit in der Form wie heute. Und trotzdem bleibt die Mama entspannt und supportet Brick sogar, wenn er im Urlaub halt Dennis sein will. Ey, und so will ich auch sein, wenn meine Kinder mal mit ihrer Identität strugglen sollten. Bricks Mutter, du bist mein Spirit Animal. Ja, und vielleicht auch, weil Bricks Mutter ihn eben so emotional stärkt, wächst das Selbstbewusstsein in Bricks. Und da spule ich jetzt kurz einige Jahre vor, denn mit Anfang 20 lässt Bricks sein Äußeres medizinisch an seine innere Gefühlswelt anpassen.
Ja, also losgelaufen bin ich so mit 21, also das war dann 2011, und so richtig los, wie man jetzt wahrscheinlich sagen würde, also die medizinische Transition war dann schon 22, 23, und mit 23 wurde ich dann auch operiert. Also es hat ja alles sehr viel Vorlauf.
Du sagst Transition, ich dachte jetzt immer Transition, geht beides?
Du darfst es aussprechen, wie du willst.
Ey, ich hab mich gut vorbereitet. Trotzdem, wenn ich irgendwas sage, was dich nervt oder so.
Das würde ich schon sagen. Das sollen ja alle lernen.
Sag das bitte, genau.
Ob du es jetzt Englisch oder Deutsch aussprichst, das ist vollkommen okay.
Um das einmal kurz zu erklären, also die Transition oder Transition, da ist quasi deine äußere Erscheinung an dein Inneres angepasst worden, sozusagen.
Wie du das schon schön gesagt hast, ich habe mein Inneres meinem, andersrum, ich habe mein Äußeres meinem Inneren angeglichen. Und endlich kam der kleine Bricks, der schon immer da war und auch schon immer eine Stimme hatte. Also irgendwie können wir das heute alles auf Frozen und auf Elsa münzen, aber ja, ich bin dieser Stimme nach.
Disney wird sich freuen.
Ja.
Ich weiß nicht, wir sind ein öffentlich-rechtlicher Podcast. Also wir können noch mal sagen, es gibt auch viele andere tolle Filme.
Ja. Ich glaube, viele sehen mich auch so ein bisschen, als hätte ich so einen Forrest Gump-Moment gehabt, ne? Mhm. Und dann irgendwie viele die Reise mit mir gelaufen oder sind jetzt noch da oder wie auch immer, ruhen sich aus auf einer Bank. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo in dem Ganzen. Aber auf jeden Fall kann ich das nur jedem Menschen raten, der uns zuhört. Ihr müsst natürlich nicht trans sein, um im Leben zu stolpern, und ihr müsst auch überhaupt nicht ansatzweise meinen Weg gehen. Aber diese innere Stimme, die wir alle schon, seitdem wir klein waren, haben. Irgendwas will die uns zwischendurch nochmal sagen, was wir ein bisschen unterdrückt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da können wir alle nochmal lernen, ein bisschen besser hinzuhören.
Und die Reise zum Vaterwerden, die ist ja dann nochmal eine ganz andere.
Ja.
Ist das parallel abgelaufen oder wann kam auch so das Gefühl, okay, jetzt möchte ich Vater werden? Oder andersrum, hattest du irgendwann mal für dich ausgeschlossen, dass du jemals Vater sein wirst in deinem Leben?
Nee. Also vielleicht das Wort Vater war nicht relevant, aber ich wusste, ich habe 3 Kinder.
Mhm.
Sowas. Also ich wusste immer, ich habe eine Familie. Also ich plane nicht so viele Dinge. Ich glaube, ich habe nicht geplant, wie ich da hinkomme oder wer ich sein werde oder wie. Aber irgendwann hatte ich dann auch die Bilder im Kopf, so ein bisschen wie so ein Also ich bin sehr romantisch, sehr altromantisch. Also ich schreibe gerne Briefe oder Lieder und habe mich dann eher immer wie so ein Ritter auf einem Ross gefühlt, der irgendwo hinreitet und vor einem Turm steht und irgendwen rettet oder singt. Nur natürlich wahnsinnig feministisch und meine Ritterin darf auch die Königin werden und keine Ahnung was. Also ein bisschen anders umgedreht. Mhm. Aber ich habe es immer so gesehen. Und ab dem Moment, wo ich natürlich immer mehr realisiert habe, dass ich wirklich dieser Ritter sein kann, haben sich auch Bilder in meinem Kopf oder in mir natürlich geändert. Und ab dem Moment, wo es nicht mehr so in weiter Ferne war oder so ein, ich glaube, es war schon viele Jahre ein, boah, wäre ich doch mal oder warum bin ich denn nicht ein Mann so. Und ich glaube, wenn man das dann auch ist, dann stellt man sich gar nicht mehr die Frage, kann ich jetzt auch, sondern ja, jetzt bin ich endlich und dann bin ich auch ein Papa natürlich.
Ist Papa sein leichter als Mama sein?
Also, es kommt drauf an, welchen Moment man da zählt, aber also ich ziehe meinen Hut vor allen Menschen, die ein Kind auf die Welt bringen. Also ich glaube, das ist das Krasseste, was eine Person leisten kann. Und wenn man das auch mal miterlebt hat, also ich glaube, man hat niemals mehr Respekt vor der Mama des Kindes als vor der Mama des Kindes, wenn man das miterlebt hat. Also das ist schon einfach wow.
Ja, ihr merkt, hier spricht ein Mann, der eine Geburt schon mal live miterlebt hat. Briggs hat inzwischen eine 5,5-jährige Tochter mit seiner Frau. Die beiden, die kennen sich ursprünglich von der Musicalschule in Hamburg, auf der sie gemeinsam waren. Da waren sie aber noch kein Paar und Briggs war auch noch nicht Briggs. Nach der Schule, da haben sich die beiden dann wieder aus den Augen verloren und Briggs hat eine krasse optische Veränderung hingelegt. Ja, und dann kam der Zufall ins Spiel.
Ich bin meiner Frau, ich glaube, 6 Jahre später wieder begegnet. In Hamburg, in der Europapassage, oben im Fitness First. Da haben wir jeden Mittag so gewisse Kurse gemacht. Und dann stand sie in dem Kreis und ich habe so Hallo gesagt und sie auch. Und dann hat sie weitergeguckt und dann hat sie wieder zurückgeguckt mit so einem Double Take, nennt man das, wenn man so Hallo sagt, wegguckt und dann nochmal hinguckt.
In der Schauspielwelt nennt man das so, oder?
Ja.
Diesen klassischen Blick in diesem Moment, ne?
Ja, den kennen alle Menschen auch, wenn man auf einmal, ihr seid einkaufen, steht im Einkaufsladen, sagt irgendwie der Hannelore Hallo, guckt weiter, seht die Nudeln und dann hatte Hannelore auf einmal rote Haare und ihr guckt zurück und denkt so, was ist anders mit der Hannelore?
Ja, ja, verstehe, ich wusste nicht, dass es dafür einen Fachbegriff gibt. Okay, ja, Double Take, genau. Ist jetzt neu in meinen Sprachgebrauch gewandert.
Super, aber haben wir jetzt hoffentlich bildlich dargestellt für alle, die zuhören und in dem Kopf meiner Frau hat so hart gerattert, weil sie dachte so, das Gesicht kenne ich irgendwie, aber was da passiert? Und dann war es so, oh shit. Das Ding war ja noch immer, dass es da noch Facebook gab und ich habe natürlich ja auch überall was gepostet und ich glaube, viele Menschen waren irgendwie so ein bisschen Teil meiner Reise. Also man hat sich wie auf so einer Journey, die halt bebildert wurde, haben vielleicht viele mit so Personen schon mal erlebt, die so vielleicht stark abgenommen haben, wo man die ganze Zeit live, man war live dabei und wenn man die dann echt sieht, ist das nicht mehr so krass, wie als hätte man die halt 2 Jahre nicht gesehen.
Das ist ja wirklich das Schöne an Social Media, dass du bei Leuten so eine Reise mitgehen kannst, wie du es sonst vielleicht nur bei deinem besten Kumpel, der irgendwie 2 Straßen weiter wohnt, kannst.
Ja.
Aber bei Social Media kann man das eben auch mit Leuten, die nicht so in deiner unmittelbaren Nähe wohnen. Ja, verstehe. Hm?
Und wir haben ja uns nur verfolgt, weil wir quasi zusammen studiert haben. Aber ich habe auch, manchmal haben ja Leute auch so ein Ortungsproblem, weil ich habe ja eigentlich in London gewohnt, war dann aber in Hamburg, das kriegt man dann ja auch manchmal nicht so gesponnen.
Mhm.
Ja, und dann standen wir da und dann war es auch so absurd. Dann habe ich sie gesehen und ich fand auch, sie sah total toll aus. So, sie hatte immer so ein 70er-Jahre-Swing-Petticoat-Style, so ein bisschen so. Und dachte ich so, boah, meine Freundin ist Fotografin, ich glaube, du müsstest mal ein Fotoshooting mit ihr machen. Und dann wollte ich, das war so absurd, wollte ich sie mit meiner Ex-Freundin auf ein Fotoshooting schicken. So einfach so. Ja.
Und das war damals schon deine Ex-Freundin oder war es da noch deine
Freundin?
Ah ja, okay. Verstehe, es wird jetzt langsam kompliziert in dieser Geschichte.
Genau, und dann habe ich mich getrennt und es war auch alles irgendwie dann auch wirklich Zeit dafür und meine Frau hat sich auch getrennt und dann sind wir uns quasi nochmal begegnet in Hamburg, aber nochmal ein paar Monate später. Aber ich weiß, dass sie zum Beispiel ihrer Mutter schon von mir erzählt hatte, als sie dann mit ihrer Mutter in London war.
Mhm.
Also es hat irgendwas in ihrem Kopf gearbeitet.
Mhm.
So, und dann haben wir uns danach zum Sushi-Dinner getroffen und aus dem Sushi-Dinner wurden 4 Stunden spazieren um denselben Häuserblock 80 Mal ungefähr so. Also wirklich, das hätte ich nie gedacht. Ich habe sie getroffen. Und dann habe ich aber ganz lange mich versucht zu wehren, weil ich kam halt gerade aus einer Beziehung und wollte endlich einfach mal ja auf Tour gehen. Ich wollte Jobs annehmen, wo ich weit weg kann. Da hatte ich ein Weltreiseangebot als Schauspieler auf einem bei AIDA und habe dann aber alles gesagt, nee, kann ich irgendwie nie machen. Ja, ein halbes Jahr später habe ich hier einen Heiratsantrag gemacht. Das ging eigentlich ganz schnell alles. Jetzt sind wir dieses Jahr 10 Jahre zusammen.
Glückwunsch.
Das ist krass, ey.
Wie macht ihr das mit der Family? Weil jetzt habt ihr beide Jobs, die, ich sag mal, jetzt nicht klassisch familienfreundlich wahrgenommen werden. Ja. Also du hast ja eben schon gesagt, sie ist Musical-Darstellerin, du bist Schauspieler. Reist ihr dann immer mit dem Bus zusammen durch Deutschland oder wie kriegt ihr das hin?
Naja gut, den Bus, den du jetzt gesehen hast, das ist ja auch jetzt eher neu. Also logistisch sind wir schon echt gut aufgestellt. Also heute Morgen quasi im Bett liegend sind wir die Tagesplanung oder die Wochenplanung durchgegangen, wo wir wie wann hinfahren und wann und wer übernimmt. Meine Mama wohnt zum Glück jetzt auch hier, wo wir wohnen. Und dass wir uns jetzt heute sehen, war dann quasi so, du musst das Kind um 4:30 da und da abholen, weil meine Frau hat eine eigene Musikschule und unterrichtet halt auch viel. Also logistisch bleibt es bei uns spannend und wir können Pläne machen, die sich meistens ändern.
Jo, kenne ich. Briggs und mein Plan hat sich ja auch spontan geändert. Wie gesagt, wir wollten uns eigentlich auf halber Strecke treffen und gemeinsam in seinem Camper hocken. Und jetzt sitzt Briggs alleine dort und ich eben zu Hause und meine Kinder, die schauen inzwischen locker die dritte Folge Tigerentenclub. Aber alles egal, denn wenn Briggs mir von seinem Leben erzählt, dann kann ich das alles ausblenden. Ich find's so spannend. Und eine Sache, die er mir erzählt hat, die hat auch richtig meinen Blickwinkel geändert. Denn ich dachte, wenn man als Transmann einen Kinderwunsch hat, dann ist das eine ganz spezielle Situation, die eigentlich nur Menschen in seiner Lage nachempfinden können. Aber Briggs sagt, nö. So wie er und seine Frau fühlt sich rund jedes sechste Paar in Deutschland. Denn laut Statistik hat etwa jedes sechste Paar Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Und im Prinzip zählen Briggs und seine Frau auch dazu. Denn Briggs Körper, der kann keine Samenzellen produzieren und darum kamen die von einem Spender.
Also das Ding ist, wenn man kein Kind zeugen kann, wäre das gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich mich in manchen Momenten meines Lebens nicht dazu, also dass ich mich nicht verurteilt hätte oder gesagt hätte, ich bin der Grund, warum wir nicht einfach ein Kind bekommen können. Bestimmt habe ich das gedacht, aber das denken sich so viele Menschen und so viele Menschen denken sich das still und heimlich und leise und es wird so ein schweres Thema. Und das muss es gar nicht sein, weil man kann aus vielen verschiedenen Gründen eventuell nicht schwanger werden oder kein Kind zeugen und man ist damit nicht alleine. Also das ist einfach, wir haben wirklich mindestens 4 Heteropaare in unserem Umfeld, die seit vielen Jahren nicht schwanger werden. Aber auch mit viel bezahlter Hilfe nicht schwanger werden. Mhm. Und das hat dann einfach nichts damit zu tun, ob ich jetzt nun mal trans bin oder nicht, weil wir sind einfach Menschen und wir sind alle irgendein Bausatz aus verschiedenen Steinchen, die manchmal vielleicht irgendwo richtig platziert sind oder irgendwo nicht. Wir wissen es ja alle nicht. Und allein schon alle weiblichen Personen, manchmal kann das die Schilddrüse sein, es können so ganz kleine hormonelle Abweichungen sein, irgendwo, es klappt einfach nicht. Und dann haben wir natürlich noch ein Ding. Ich bin trans. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir kein Kind kriegen können wegen meinem Körper.
Ja.
Das heißt, keine Versicherung übernimmt eine Kinderwunschklinik für uns. Wärst du an meiner Stelle, würden die das übernehmen?
Das war mir nicht bewusst. Ich habe es nochmal recherchiert. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit die Krankenkasse zahlt. Das war mir so echt nicht klar. Also zum Beispiel muss man verheiratet sein und es dürfen nur die Ei- und Samenzellen des Paares verwendet werden. Also, wenn ich wirklich genau an seiner Stelle wäre und auf eine Samenspende von einem fremden Mann angewiesen wäre, dann würde die Krankenkasse auch für mich nicht zahlen. Aber das ist bei Cis-Männern sehr selten, weil selbst wenn ich keine oder zu wenig Spermien produzieren würde, könnte man da oft noch mit so ein paar medizinischen Kniffen versuchen, doch noch an ein paar Spermien ranzukommen. Übrigens, der Begriff Cis bedeutet Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das bei ihrer Geburt bestimmt wurde. So, und da sitzt, glaube ich, die Ungerechtigkeit, die Briggs anspricht. Die Unfähigkeit, Samenzellen zu produzieren, betrifft circa 1% der Cis-Männer, aber 100% der Transmänner.
Das ist eigentlich egal, ob jetzt ein Mensch irgendwie Diesel- oder Benzinleitung hat oder eben keine oder wie auch immer. Also das ist halt einfach Quatsch. Aber Kinder kriegen, wenn man sie dann hat, dann merkt man, glaube ich, erst, was es eigentlich für eine Reise ist. Wir hatten zum Beispiel auch kaum Versuche. Alles war super, hat alles gut geklappt. Und dann merkt man halt wirklich erstmal, wie alle Eltern auch dann wahrscheinlich merken, was wirklich alles passiert. Also wie viele Menschen nicht so glücklich aus der Kiste rausgehen. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass das alles so funktioniert. Das finde ich schon krass.
Da gebe ich Briggs total recht. Ich habe mal einen Podcast über Schwangerschaft gemacht. Tatsächlich schwanger heißt der. Und da habe ich anhand von HörerInnen-Feedback gemerkt, schwanger werden ist keine Selbstverständlichkeit. Das kann man nicht oft genug sagen, denn mit dem Problem soll sich bitte keiner alleine fühlen. Und auch wenn Briggs keine Kinder zeugen kann, er sagt, es hat auch Vorteile, Transmann zu sein, denn Briggs kennt beide Seiten. Er weiß, wie es ist, in einem männlichen und in einem weiblichen Körper zu leben.
Ich würde ja sagen, dass es meine Superpower ist und so ein bisschen Hannah Montana Lifestyle, dass ich einfach das Beste aus beiden Welten erlebt habe, leben durfte. Und damit meine ich ja gar nicht immer nur positive Dinge. Aber natürlich, ich habe 23 Jahre nicht so gelebt, wie ich jetzt lebe. Ich bin 36, also war ich so länger weiblicher wahrgenommen als Briggs. Und als weißer Mann wird man einfach mit Privilegien maßlos überschüttet. Und das muss man dann auch erstmal verstehen, nach der Überforderung annehmen und dann, würde ich sagen, kommt man ins Handeln und kann das ja nutzen.
Das ist halt krass, weil wir sind beide weiße Männer, nur ich bin mit den Privilegien immer aufgewachsen. Für mich fühlen die sich normal an. Für mich war es irgendwie ein Lernprozess, die als Privilegien wahrzunehmen.
Ja.
Bei dir war es anders. Du erfährst jetzt diese Privilegien und weißt aber auch, wie es ohne ist, oder?
Und dann möchte ich natürlich nie außen vor lassen, dass das auch nochmal Privilegien 2.0 sind. Also wir brauchen ja nur mal nach links und rechts gucken in andere Welten. Also wir reden hier nochmal von ganz anderen Privilegien, weil ich gehe halt irgendwo rein in den Raum im Anzug und mir hören erstmal alle zu.
Mhm.
Ich habe halt einfach einen ganz anderen Respekt, wenn man im Anzug als Mann irgendwo steht und was erzählt, als wenn eine weibliche Person den Raum betritt.
Mhm.
Wenn die natürlich, man kann dann noch die Bilder weiterspinnen, weil ich arbeite gerne mit Bildern im Kopf, wenn dann natürlich eine wahnsinnig gut aussehende Frau steht, dann denken die Menschen auch irgendwas. Aber es ist nicht dasselbe Standing wie irgendein Otto in einem Anzug.
Jetzt nochmal so auf dieses Elternsein gedreht. Wie sind so Momente, weißt du, wenn so die letzte Frau den Raum verlässt und man steht irgendwie mit so anderen Kita-Vätern oder ist in so einer Männerrunde zusammen, da ändert sich ja schon auch manchmal der Ton, da wird dann auf einmal anders gesprochen.
Ja.
Wie ist für dich so ein Moment, wenn du da so hinter den Kulissen bist? Wie nimmst du sowas wahr?
Also war auf jeden Fall auch eine Art von Transition, weil ich würde immer sagen, ich bin nicht so der Männermann. So. Und dann würde ich sagen, hat länger gedauert, bis ich gemerkt habe, mit welcher Art von Mann ich kann. Weißt du?
Mhm.
Also ich glaube, dass ich eben mit dir auf jeden Fall gerne Zeit verbringen würde. Aber eben diese Männer, die in so Kreisen stehen, wo sich der Tonfall ändert, ist dann auch so eine Frage an dich. Würdest du da gerne stehen? In so einer Schützenhaus-Veranstaltungsrunde. So, weißt du, so, man hat sofort eine Art, wie die reden im Kopf. Natürlich stehen die auch manchmal nach einer Kita oder Schule irgendwo rum. Glaube ich, kann ich jobbedingt ganz gut einmal kurz beiwohnen, aber ich bin und bleibe einfach viel mit Frauen zusammen und organisiere alle Playdates oder spiele mit allen oder eigentlich verabreden sich unsere Kinder, aber ich sitze dann da und trinke mit irgendwem Kaffee. Also das, glaube ich schon, dass da eben, wie ich groß geworden bin, schon eine sehr große Rolle spielt, dass ich mich auch einfach mit vielen Frauen einfach immer noch deutlich wohler fühle. Aber auch hier, wir wohnen jetzt an einem neuen Ort seit ungefähr 2 Jahren und ein bisschen. Und auch hier habe ich jetzt echt 3, 4 wirklich tolle Männer kennengelernt, mit denen ich mich auch alleine treffen würde, man findet ja dann immer seinesgleichen. Ja, sind wir dann die, die vielleicht alle nicht immer Mann genug waren, die diese blöden Sätze alle mal gehört haben oder irgendwas davon? Also so, und dann wissen wir ja gleichzeitig, das gibt es alles nicht. Alles Sein ist ein Spektrum. Wir können alle sein von bis und von hier nach da und wie wir eben sind. Also diese ganzen, es ist ja auch nicht immer negativ, wenn man sich erst finden muss oder auch ein bisschen auf die Suche gehen muss nach kleinen Diamanten. Oder ist ja auch nicht, ist, finde ich auch nicht schlimm.
Auf die Suche zu gehen, ist nicht schlimm. Ja, ist doch schön, oder? Bei allem, was Brix mir heute erzählt hat, da musste ich ein paar Mal an meine alte Klassenlehrerin, Frau Hürzmann, denken. Denn der Spruch, den sie uns Schülerinnen und Schülern ins Jahrbuch geschrieben hat, der passt so perfekt zu Brix. Werde, der du bist. So hat sie auch Elsa gemacht, ne? In ihrem Eispalast. Da hat sie die Handschuhe, die sie am Zaubern gehindert haben, einfach weggeworfen und akzeptiert, wer sie ist. Werde, der du bist. Ja. Sorry, dass ich jetzt hier am Ende der Folge so ein bisschen rumphilosophiere, aber ich finde, darum geht's doch auch irgendwie beim Vatersein, zu werden, wer man ist. Denn Kinder, die wollen doch, dass wir echt sind. Und ich wette, uns allen fallen jetzt Situationen ein, wo unsere Kinder uns beim Schauspielern ertappt haben. Meine Kinder merken zum Beispiel immer sofort, wenn ich ihnen was vorspiele, wenn ich zum Beispiel versuche, der geradlinige, strenge, innerlich super aufgeräumte Papa zu sein. Ja, das bin ich halt einfach nicht. Apropos strenger Vater, ich habe jetzt noch einen schnellen Podcast-Tipp für euch und dann mache ich hier Schluss mit der Folge, bevor bei meinen Kindern die vierte Folge Tigerinnenclub losgeht. Danke euch, dass ihr Brix und mir eine gute halbe Stunde von eurer Zeit gegeben habt. Jeden Freitag gibt's in ARD Sounds eine neue Folge von uns Eltern ohne Filter. Ich sag vielen Dank an Christina Weber für die Redaktion, Marlene Mengi für die Gästerecherche und Michael Heumann für die Produktion. Ich bin Tim Winterscheid. Vielen Dank euch fürs Zuhören. So, und jetzt kommt noch die versprochene Empfehlung. Nennt sich Bibi's Palace, Freundschaft für Likes. Ist ein Podcast über eine der größten deutschen YouTuberinnen. Und ihr kennt vielleicht das Gefühl, wenn man Menschen im Internet folgt, so als wären sie Freunde, obwohl man sie eigentlich nie getroffen hat. Genau darum geht's im Podcast Bibi's Palace – Freundschaft für Likes. Host Anne, die nimmt euch mit zurück in die YouTube-Ära der 2010er Jahre und erzählt die Geschichte von Bianca Heinicke, besser bekannt als Bibi von Bibi's Beauty Palace. Doch das hier ist jetzt keine klassische Influencer-Heldinnen-Story. Es ist vielmehr ein Blick hinter die Kulissen von Likes, von Geld, Algorithmen und den emotionalen Bindungen zwischen CreatorInnen und Fans. Mit ganz persönlichen Fangeschichten, exklusiven Gesprächen mit Bibi selbst und der Frage, was hat Social Media eigentlich mit uns gemacht?